hinführend zu dem Thema, wenn das Leben zur Last wird, lese ich aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 13. Da steht: 6 Tage danach nimmt Jesus den Petrus sowie Jakobus und seinen Bruder Johannes mit sich und führt sie auf einen hohen Berg hinauf für sich allein. Seine Gestalt veränderte sich vor ihnen und sein Angesicht strahlte hell wie die Sonne, seine Kleider aber wurden leuchtend weiß wie das Licht. Und sie, es erschienen ihnen Mose und Elia, die unterredeten sich mit ihm. Da nahm Petrus das Wort und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Zelte errichten, dir eines und Mose eines und Elias eines. Während er noch redete, sieh, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und sieh, eine Stimme kam aus der Wolke, sie sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört auf ihn. Als die Schüler das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, berührte sie und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Jesus gebot ihnen dann beim Hinabsteigen von dem Berg: Sagt das Geschaute niemand weiter, bis der Menschensohn aus den Toten erweckt ist. Da fragten ihn die Schüler: Warum sagen eigentlich die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er antwortete: Elia kommt zwar und wird alles wieder herrichten, doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden. Da verstanden die Schüler, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Bis hierhin der Text und wir wollen uns zum Gebet erheben.
Vielen Dank für die liebe Einladung, meine Frau und ich. Wir haben das sehr genossen, in Berlin zu sein. Wir haben viel unternommen, schon gewaltig. Wenn man so das, was man selbst erlebt hat, Teilung, Vier-Mächte-Status, Weltkrieg und dann dieses neu aufblühende Leben, gestern im Tränenpalast. Ich habe mich gefreut, dass so viele Leute dort waren, dass sie das nicht vergessen wollen. Man kann das ja kaum sehen, was da an Schicksalen dranhängt. Das ist ja überall so in dieser Stadt. Wenn man durch die Museen geht und die Geschichte sieht, für mich war es ganz merkwürdig, in der schönen U-Bahn gibt es ja Wege, wo man sich so gegenüber sitzt, an den langen Reihen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was geht wohl hinter diesen Gesichtern vor? Da sitzen Menschen. Krankheiten, unheilbare Krankheiten, Ängste, Berufsnöte. Wissen Sie, was noch viel schlimmer ist? Schande. Im Gefängnis in Heimsheim, wo wir immer Dienst getan haben im Schwarzen Kreuz, habe ich immer die Inhaftierten gefragt: Guckt deine Frau noch nach dir? Und was ist mit deinen Kindern? Waren ganz wenige, die gesagt haben: Ich habe noch jemanden, der nach mir schaut. Die anderen haben gesagt: Meine Frau hat einen anderen Mann. Wenn man seine eigene Last tragen muss, das ist das Allerschwerste. Und wenn man damit fertig werden muss, ich denke, es sitzt keiner da unter uns, der nicht an sich selbst leidet. Warum bin ich so? Warum war ich so? Warum habe ich das in meinem Leben so getan? Die Geschichte, die eben verlesen wurde, fängt ja an. mit dem merkwürdigen Satz, und nach 6 Tagen. Was war denn in den 6 Tagen? Es ist immer interessant, wenn man in der Bibel auch die Kleinigkeiten beobachtet. Was war nach 6 Tagen? Also es war vorangegangen. Da hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen und die Worte von Jesus haben eine ganz tiefe Bedeutung. Und da hat Jesus seinen Schülern, ich würde sagen seinen Fans, seinen Unterstützern deutlich gemacht, was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Genau darum geht es heute Morgen. Unsere Seele steht unter einem wahnsinnigen Druck. Diese Lasten, die auf uns liegen, und wir können die Lasten nicht heben. Es gibt niemand, der mit seiner eigenen Todesstunde fertig werden kann. Es gibt niemand, der mit den Enttäuschungen und Verletzungen fertig wird. Wie oft hat einer das schon hören müssen, du bist nichts und du kannst nichts und du wirst nichts. Und die Seele ist so sensibel. Gott hat uns eine Seele gegeben. Wir haben das ja oft vergessen. Wir sind nicht nur Fleisch, wir sind eine lebendige Seele, die Gott uns eingehaucht hat. Und die ist so leicht verletzbar und verwundbar. Und die Seele wird erdrückt und sie kann nicht mehr aufatmen unter dieser schrecklichen Last. Was kann der Mensch geben, dass er seine Seele löse? In diesen Jahren erleben ja wir, wie die Seelenbetreuer und die Seelenärzte sprunghaft zunehmen. Ich möchte niemanden verletzen, aber ich möchte nur sagen, auch leider gelingt es nicht, die seelischen Schmerzen zu heilen. Seelenärzten fehlt das Herrlichste, das Evangelium, das Jesus-Evangelium. Seelenärzte können uns nur sagen, wie wir mit unseren Verwundungen umgehen, mit unseren Traumata. Und Seelenärzte versuchen, die Schuld abzudrängen auf die Umgebung, die uns so gemacht hat, und auf die anderen, die das bei uns verursacht haben. Aber das, was Jesus so sagt, die ganzen Schätze dieser Welt sind nicht fähig, die Wunden der Seele zu heilen. Das Wort von Jesus reizt mich immer doch ein wenig zu provozieren. Wir in Württemberg haben ja einen Mann namens Zetsche, der die Daimler-Benz-Werke leitet. Ich weiß nicht genau das Jahreseinkommen, das liegt irgendwo über 15 Millionen. Das ist ja kein Pappenstiel. Also was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löst? Das wäre schon eine Sache, wenn ihre Rente so hoch wäre. Trotzdem, die Seelennot kann auch ein Milliardenvermögen nicht heilen, im Gegenteil. Wie viel Verzweiflung, wir lesen das immer wieder, in den Häusern der Reichen. Der Bruder von Paris Hilton, da unten steht am Gendarmenmarkt das schöne Hilton Hotel, ist gerade wieder in Untersuchungshaft. Wissen Sie, die Seelennöte, die liegen ja viel tiefer. Die Verwundungen in den Ehebeziehungen mit den Kindern, in den Spannungen, in unserem eigenen Kopf und in dem Verlauf unseres Lebens. Was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Wie ich zum ersten Mal in Kenia war, ich war ja 25 Jahre verantwortlich für das große Hilfswerk Hilfe für Brüder. Wir sind in 120 Ländern der Erde aktiv gewesen, haben hauptsächlich die vergessenen Kirchen dort unterstützt. Es gibt ja ganz viele, die nicht über die ökumenischen Beziehungen der Kirchen mit uns verbunden sind, besonders die missionarischen und die großen Kirchen, gerade dort auch in Ostafrika, die Afrika-Inlandkirche, eine der ganz großen Kirchen der Welt, die sind dort ungemein aktiv. Und wie ich kam, haben die gesagt, wir hätten eigentlich für dich eine Aufgabe. Du denkst immer an die Nöte, die wir haben. Ich muss dir sagen, du musst mit uns jetzt einmal in ein Hotel gehen, dort am Strand bei Mombasa in Ostafrika. Dort gehen die deutschen Urlauber hin, dort sind sie, dort überwintern sie auch. Alles ist geboten, alles. von der äußeren Versorgung, all inclusive, es ist alles da, von der herrlichen Gegend, von dem Tauchen nach den bunten Fischen bis zur letzten Unmoral, die man dort bekommt. Aber die Afrikaner haben mir gesagt, wir bräuchten einen Seelsorger, einen deutschen Seelsorger. Wir sehen nur, wie viele deutsche Urlauber sich dort das Leben nehmen, weil sie keine Hoffnung haben. Und das geht mir seitdem nach. Dort flieht man in die schönsten Urlaubsgebiete. Ich habe dort übernachtet in diesem Hotel und nachts zwischen 3 und 4 bin ich mal durchs Hotel gegangen. Dort hingen sie an der Bar und gemerkt, Seelsorge ist doch nötig. Die Menschen haben eine Last, die auch der Alkohol nicht wegdrücken kann. Es fehlt gar nicht an Äußerem bei uns. Das stimmt doch nicht, dass die finanziellen Nöte da sind, sondern wir kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Ich bin so froh, dass Jesus das so deutlich gemacht hat. Als Jesus gesprochen hat, hat er in die Welt hineingerufen, her zu mir, die ihr niedergedrückt, abgearbeitet, mutlos sind. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so im alten Luthertext. Ich will erquicken. Es ist auffallend, dass das Wort erquicken ja heute in unserer Sprache nicht mehr vorkommt. Lesen Sie mal die Zeitungen, das Wort erquicken kommt nicht vor. Vielleicht bei der Sprudelreklame noch. Aber sonst kommt es nicht mehr vor. Weil wir die Sache verloren haben. Es gibt ja Worte, die sind deshalb uns fremd, weil sie Worte sind, die Teil der guten Botschaft des Evangeliums sind, die uns Jesus Christus zuruft. Und jetzt fällt Ihnen auf einmal auf, dass das im Evangelium ja schon im alten Bund, bevor Jesus kam, ja immer dasteht, dass das zugesprochen wird. Ich will euch erquicken. Oder in dem ganz bekannten Psalm. Er erquickt meine Seele. Das kennen viele gar nicht mehr. Wir kennen Dogmen, wir kennen Glaubenssätze. Wir preisen Gott in seiner Güte, aber da sagt, ich bin erquickt. Wie einer da sagt, ich bin erfrischt, ich bin neu belebt, ich bin fröhlich, Lasten sind von mir abgefallen. Das ist ganz wunderbar, wenn ich das wissen darf und dann erleben darf. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, diese bedrückte, niedergedrückte, angeschlagene, verwundete Seele nach dir, o Gott. Darum ist das ein Thema heute Morgen für diesen Gottesdienst, dass wir darüber reden, mit diesen Nöten, die uns bewegen. Ich muss gestehen, ich bin schon als Schüler oder als Student bis in unsere Tage hinein oft in Gottesdiensten gesessen und habe gedacht, wovon reden die? Das alles hat mich nicht erquicken können. Auch die ganz großen theologischen Wahrheiten, die referatsmäßig verkündet wurden. Ich habe gelächzt nach diesem ewigen Trost. Wie heißt es im Psalm? Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und das ist so wunderbar, dass es da plötzlich um du, dich, um ein ganz persönliches Verhältnis ging. Ich habe oft im Evangeliumsrundfunk Andachten halten müssen. Da muss man vorher die Manuskripte einschicken und da war immer ein Lektorat. Das hat die Manuskripte bearbeitet, ich vermute, es waren 18-jährige Mädchen, die unsere Manuskripte durchgestrichen haben. Sie haben immer eins geändert. Sie haben das Du in ein Sie verwandelt. Dieses Wort gilt Ihnen. Meine Frau war dann so nett und hat gesagt, jetzt halt's doch einfach so, wie du es vorbereitet hast. Denn das Evangelium kann man nur per du sagen. Was nicht per du geht, das geht per du. Das ist verdampft. Das ist ein persönlicher Zuspruch. Das ist ein Wort, das uns angeht. Und gerade in der Frage, wozu lebe ich denn? Was will denn Gott mit mir? Er hat ein persönliches Wort für mich. Und da redet er meine Seele an, meine belastete Seele. Und das hat Jesus mit seinen Jüngern besprochen. Du kannst mit keinem Medikament dieser Welt das heilen. Was kann der Mensch geben, dass er seine Seele löse? Als allein er der Heiland meiner Seele. Ihr Jungen, Ich habe doch als junger Mensch auch Anstoß genommen, wenn das Wort Seele in Liedern vorkam. Ich habe doch auch protestiert, so ganz klar. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich als Verkündiger des Evangeliums gemerkt habe, dass für den modernen Menschen seine Seele da ist. Vor 40, 50 Jahren haben wir als junge Menschen geglaubt, der Mensch ist ein Stück der Persönlichkeit, die sich entwickelt. Und darum singt Jesus nach diesem Wort, niemand kann die Seele lösen. Und das erleben wir auch in Gesprächen, auch in der Gemeinde. Wie oft sitzen wir da, Menschen schütten ihr Herz aus. Was können wir denn machen? Es ist ja noch leicht, wenn man sagen kann, das 50 Euro, dann ist gut. Aber so lässt sich die Seele nicht sättigen. Die Seele dürstet ja nach viel mehr. Und sie hungern nach etwas, was man nicht mit materiellen Dingen speisen kann. Es ist auch immer so schlimm, dass wir uns an Menschen hinhängen. Aber wenn wir uns an Menschen hinhängen, das wird ja nichts. Dann werden wir ja abhängig von dieser Menschenhilfe. Natürlich wollen wir Gesellschaft bieten. Aber die Heilung der Seele kann auch nicht durch Menschenbindungen geschehen, sondern durch eine ganz neue Blickrichtung. Und das schenkt Jesus seinen Fans, seinen Nachfolgern, die da mit ihm gezogen waren. Drei nimmt Jesus mit. Es ist nur vor der Auferstehung von Jesus, nur das eine Mal gewesen, man vermutet, es war der Berg Tabor, wo Jesus diese drei Jünger mit hinaufnahm auf den Berg. Er hat sie ausgewählt. Dann kennen wir das ja schon aus der Weihnachtsgeschichte auf dem Hirtenfeld, wo plötzlich der strahlende Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes, was ist das? Der Kabot, das ist im Hebräischen, die Umgebung Gottes, der Lichtglanz. Ja, Licht kann man ja gar nicht beschreiben. Was ist Licht? Wenn Sie in die Lichtquelle schauen, sind Ihre Augen geblendet. Diese vollkommene Welt Gottes, die dort auf dem Hirtenfeld aufleuchtet, wo die Engel die frohe Botschaft verkünden, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist der, der mein Leben retten kann aus dieser furchtbaren Bedrückung und Belastung, in die ich hineingeboren bin. Und dann sehen sie plötzlich Jesus, man kann es gar nicht beschreiben, in der Klarheit Gottes. Das ist so ein biblischer Begriff, der weit über unsere irdische Begrifflichkeit hinausgeht. Das hat niemand von uns erfahren, darum ist das nicht analog, das ist mit nicht zu beschreiben. In einer vollkommenen Göttlichkeit und Größe, es ist so wichtig in unserer Zeit, dass du weißt, wer Jesus ist. Der heilige, lebendige Gott in einer unendlichen Güte und Liebe, der dich lieb hat, der bei dir steht, der dich sucht, dein Herz. Und der dir all seine Güte zuwendet. Und das ist der springende Punkt dieser ganzen kurzen Erlebnisgeschichte dort auf dem Berge, wo es dann heißt, und sie sahen niemand als Jesus allein. Ich fürchte, dass ganz viele Menschen in ihrem Leben sich gestoßen haben an Menschen, auch an frommen Menschen mit Recht. Ach, was kann man sich über Pfarrer ärgern, da bin ja selber einer. Oder was so alles da ist und wenn, was man Hindernis sein kann, was man anderen Menschen auch Abschreckendes mitgibt. Was ist das heute an Diskussionen über Glaubenslehren? Ich bin so froh, dass keine einzige Glaubenslehre, kein Dogma dasteht, obwohl das eine Hilfe ist für unseren Glauben. Ich bestreite kein Dogma, ich kann sie alle unterschreiben, aber das Entscheidende, was viel wichtiger ist als alle Dogmen, die Jesus-Begegnung. Bist du Jesus einmal in deinem Leben begegnet? Hast du ihn erkannt in seiner großen Herrlichkeit, in seiner unendlichen Liebe? Hast du Jesus erkannt? Um den Punkt geht's, dass du ihn lieb hast über alles. Aber wir haben mich gefreut, wie der Chor das gesungen haben. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Dieser Jesus will dein sein, will sich dir schenken. Das ist das wunderbare Evangelium. Du darfst ihn haben. Es ist ja merkwürdig, dass ein Lied, von dem wir gar nicht wissen, wer es gedichtet hat, überall, sogar bei den gottlosen Leuten in der Welt ganz bekannt ist. In jedem Liederkranz gehört es dazu zum Repertoire. Schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden. Dich will ich lieben, dich will ich ehren. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. Das ist die Mitte unseres Gottesdienstes. Du, dich will ich in einem ganz persönlichen Liebesverhältnis. Nun ist ganz merkwürdig, dass viele Bibelausleger gar nicht von dieser Liebe zu Jesus reden. Es ist sogar bei den großen Theologen der großen Kirchen bestritten. Karl Barth hat sein Leben lang behauptet, es gibt keine Liebe zu Jesus. Erst in seinem Dogmatikband 4.2, das ist der 10. Band gewesen, hat er gesagt, er sei Bolzgerade daneben gewesen. Er hat die Geschichte von der großen Sünderin gelesen, die Jesus die Füße gewaschen hat. Aber steht ganz oft in der Bibel drin. Und ich mache ganz oft Freizeiten. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Es geht doch nicht um ein großes Wissen, das wir uns anhäufen, sondern um ein persönliches Liebesverhältnis, dass sie abends ins Bett sinken und sagen, Gute Nacht, lieber Heiland. In einem persönlichen Vertrauen. Und was auch kommt, es steht unter deiner Kontrolle und ich bin in deinen Händen geborgen, weil du dein Wort nicht brichst und weil das wahr ist und gültig ist. Woher weiß ich denn das? Für mich ist die schönste Verklärung Jesus gar kein Sehen mit unseren Augen. Das ist ja merkwürdig in der Bibel, dass das Glauben nie über unsere Augen geht. Wenn Sie mal prüfen in Ihrem Leben, die meisten Sünden gehen über ihre Augen. Was wir mit unseren Augen an Sünde konsumieren, ist schrecklich. Die Eva sah die Frucht an. Das ist typisch. Die Augen sind das Einfallstor der Verführung. Bei unzähligen Versuchungen. Darum hat ja Jesus gesagt, selig sind die nicht sehen. Wir würden so gern sehen, wir meinen, das wäre eine Hilfe vom Glauben, das wäre keine Hilfe. Was wäre denn besser, wenn ich Jesus hier optisch sehen könnte? Du kannst ihn nie schöner sehen, als wie es im Evangelium einfach erzählt wird, wie er dort am Kreuz hängt. Die Menschen stehen herum und verstehen nichts und sie glotzen und sie reden lästerlich über Jesus, ja, wenn er Gottes Sohn wäre. Und die Liebe von Jesus geht so weit, dass er selbst diese spottende Schar um das Kreuz einschließt. Vater, vergib ihnen. Die Last muss weg, die auf der Seele liegt. Sie wissen nicht, was sie tun. Und der andere, der auch noch spottet neben Jesus, obwohl sein Leben grauenvoll war, was er getan hat. Gemordet hat er wahrscheinlich, dieser Schächer neben Jesus. Jesus hat keine Antwort mehr für ihn, er schweigt, aber der andere, der sagt, Herr, denk an mich. Dass das Glauben ist, Herr, denk an mich. Das ist das größte Glaubensbekenntnis, das du aussprichst. Herr, ich will dich haben, ich will bei dir sein. Und Jesus spricht ihm zu, dass die Pforten des Todes und der Hölle ihn nicht fangen können. So, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus löst diese Banden. Haben Sie das einmal erlebt in großer seelischer Bedrückung? Wir waren vor Jahren, musste ich eine Kreuzfahrt leiten in der Ostsee, ein großes Schiff, das war ein Reisebüro ganz gepackt hat mit lauter Christen. Und wie wir an Bord kommen in Kiel, sagt der Kapitän, das ist ein Problem, dass eine Frau, die nehme ich nicht mit, ich lasse sie unterschreiben, sie geht auf eigene Verantwortung mit. Ich gucke nach der Sache, was ist das? Eine Frau ohne Arme und Beine. Ein Mensch, der als Kind Contergan, damals dieses Beruhigungsmittel, bekommen hat. Und nun sitzt sie da und will dabei sein mit den anderen. Ich habe versucht, ihr das zu erklären. Das Schiff ist nicht behindertengerecht gebaut. Da kann man sich auch im Rollstuhl nicht bewegen. Sie haben keine Betreuungsperson dabei. Sie können nicht mitgehen. Da sagt sie, ich habe mich angemeldet. Und ich bleibe da. Ich habe zu den Frauen gesagt, ihr habt teuer bezahlt für die Reise, aber jetzt kommt eure Bewährungsprobe. Die hat keinen Wasserhahn erreichen können, die hat keine Toilette bedienen können, unsere Monika. Beim Essen, die hat keine Gabel fassen können, mit dem Mund aus dem Teller essen müssen. Will das eine Kreuzfahrtgesellschaft? Aber wenn wir Bibelarbeit gehalten hatten, da war die Monika auf ihren zwei Lederstützen vorgerutscht und hat ihre Geschichte erzählt. Ihre Eltern wollten sie nicht haben und haben sie in ein Behindertenheim abgeschoben. Sie war auch ganz klar im Kopf. Und dann erzählt sie, wie grauenvoll das war. Sie wollte nicht mehr leben. Und dann hat sie Jesus gefunden. Und da sah sie da bei den Bibelarbeiten und hörte zu. Und auf einmal merken wir, dass wir Gesunden oft das gar nicht so richtig kapiert haben. Vielleicht haben Sie das Buch von Nick Vujicic gelesen. Gibt es denn einen so fröhlichen Jesus-Jünger? Noch irgendwo wie er, der das gleiche Schicksal hat, ohne Arme und Beine. Und da merken wir erst, dass das gar nicht so wichtig ist, was wir immer wieder so wichtig ansehen, aber dass Jesus auch bei uns Gesunden diese Freude wecken will. Und diese Freude, wie entsteht denn die nur, wenn ich erkenne, Jesus hat die Last meines sündigen Lebens getragen. Erst durch seine Vergebung, durch seinen Erlösungstod finde ich das. Ich war gestern schockiert, wie ich die Nachrichten angesehen habe. Da ist gerade berichtet worden von einer neuen Luther-Ausstellung. Und wissen Sie, was Sie von Luther als erstes Wichtigstes gezeigt haben in diesem Museum? Den Klositz. Das ist wichtig bei Luther, ja. Was heute alles zum Jubiläum bei Luther gesagt wird, das ist so unsinnig. Nein, Luther hat uns die eine große Botschaft des Römerbriefs herausgestellt, dass wir verlorene Leute sind und nicht den Himmel kriegen können. Kein einziger Mensch kann sich durch seine Willensanstrengung erlösen. Der Humanismus betrügt, weil nur Jesus durch seinen Opfertod für uns das tut. Und da können Sie nachlesen, dass Anselm Grün sagt, Gott ist nicht so grausig, dass er einen Opfertod braucht. Und Nikolaus Schneider als EKD-Präsident sagt, nee, brauchen wir nicht. Doch. Und dann wissen wir, dass die Last meines Lebens nur gesühnt ist. Und wenn ich das erkennen kann, Jesus, mein Retter, mein Heiland, mein Erlöser, dem ich vertraue und dem mein Leben gehört, Herr, ich will mich dir verschreiben. Ohne dich kann ich nicht leben. Keine Minute meines Lebens kann ich bestehen ohne dich, weil du erquickst meine Seele. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht soll nicht zu Schanden werden. Das war Martin Luther. Hier stehe ich kann nicht anders. Und Kaiser und Reich können drohen und sie können alles tun, um mich zu vernichten. Sie können mich nicht vernichten. Ein feste Burg ist unser Gott. Weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Und das ist der Punkt, wo ich es erkennen kann, die Liebe Gottes kann ich nur ergreifen und erkennen dort unter dieser großen Liebe, die er mir schenkt. Johann Frank, der Bürgermeister von Guben, hat vor ein paar hundert Jahren ein Lied gedichtet, aber solche Lieder veralten ja nicht. Jesus, meine Freude. Meine Freude, nicht eine Freude. Wo es dann heißt, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Denk immer wieder, wenn in den kommenden Monaten schreckliche Terroranschläge über uns hinweggehen, dann können Sie das Lied singen. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das weiß ich. Das ist die Herrlichkeit der Erkenntnis Jesu Christi. Er ist vom Vater gekommen, der einzige Mittler, den es gibt keinen, in keiner Religion dieser Welt. Gott hat Jesus gesandt und hat ihn bestimmt, die Last der Sünde der Menschen eines Geschlechtes, das sich versündigt hat, an Gott zu tragen und eine Erlösung zu schaffen, die herrlichste Verklärung. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Nein, Herr, ich brauche dich und will dir gehören. Aber jetzt noch einen zweiten Punkt will ich anfangen, aber den dritten habe ich wenigstens nicht. Ich habe nur zwei Punkte heute. Den zweiten Punkt, wie können wir auch solche Erlebnisse haben? Wir gieren ja nach Gefühlserlebnissen in unseren Tagen. Unsere junge Generation lebt ganz von den Gefühlserlebnissen. Das muss ich vibrierend in meinem Körper spüren. Nein, das muss ich nicht. Und ich kann mich immer orientieren Eine Enkelin, die gerade in Brasilien ist, hat mich angeschrieben an einem sozialen Dienst bei den Indianern in der Indianermission. Warum seid ihr denn immer so dagegen, gegen die großen Bewegungen, wo so viele Zehntausende jubeln und schreien? Da sage ich, weil es im Neuen Testament nicht die Art von Jesus war. Jesus hat uns aufgefordert, sehr nüchtern zu überlegen, ob wir ihn wollen. Die Last, nehmt auf euch mein Joch. Er will uns binden und das ist kein Rausch der Sinne. Und das ist so schön, dass Gott in diesem Augenblick der Verklärung zu den Jüngern spricht. Die Jünger hätten ja am liebsten Hütten gebaut mit dem Petrus und dort wären sie geblieben. Aber wir können nicht dort bleiben in dieser unmittelbaren Näherfahrung, sondern das ist mein lieber Sohn, der eingeborene Sohn des Vaters. Den sollt ihr hören. Das Evangelium geht immer durchs Gehör. Das ganze Evangelium war immer ein Hören. Wer auf meine Stimme hört, die Schafe des guten Hirten, hören auf die Stimme, nicht auf ihr Gefühl, sie hören auf die Stimme. Und das Wort Gottes ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Diese Erfahrung darf ich machen im Hören des Evangeliums. Darum ist das so schön, wenn wir das Evangelium auch in den Gottesdiensten haben, ein Hören. Und wenn Sie zu Hause in der Stille des Tages, bevor er beginnt, und die Aufgaben auf sie herandrängen, dass sie in der Stille das Wort des Gottes hören, wie der Sohn Gottes, der Herrscher aller Ewigkeiten, der kommende Weltenrichter Jesus, in ihr Leben hineinspricht. Das ist ganz groß. Und wie dieses Wort zu uns auf einmal lebendig wird. Das Wort Gottes ist ein ganz besonderes Wort, weil es getrieben ist vom Geist Gottes. Darum ist es ein Samenkorn, das aufgeht, das nicht leer zurückkommt, das Wort wirkt, wozu es gesandt ist. Das größte Werkzeug in der ganzen Christengeschichte ist immer das Wort Gottes gewesen. Obwohl es zerfleddert wurde, widersprochen wurde, zerstört wurde, das Wort Gottes, den soll er hören. Das größte ist die Botschaft, was Jesus sagt, sein Wort. Und sein Wort ist so groß, ich will bei dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Fürchte dich nicht. Was ist das? Wie oft bin ich in der Intensivstation gewesen? Ein Menschen, Operation, gescheitert. Noch ein kurzes Besuchen. Es ist ja noch schön, dass wir ohne Mühen Zutritt haben, die Anerkennung haben in den Krankenhäusern. Und dann sagt die Krankenschwester, er liegt im Koma. Und dann sage ich, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Da schlägt er die Augen auf, sagt, das ist wahr. Das erlebe ich jetzt ganz wunderbar in diesem Frieden. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Weil mich auch die Geschichte hier in Berlin immer wieder bewegt, Helmut James Graf von Moltke aus Kreisau in Schlesien wurde ja verhaftet im Rahmen des 20. Juli, obwohl er nie an dem Attentat beteiligt war. Er war ein Christ, so wie Christen heute leben, ohne Bekenntnis zu Jesus, ohne tiefere Bindung. Und so saß er dort im Gefängnis diese Wochen. Und es ist gelungen, durch die Gefängnisbeamten die Kassiber einzuschleusen. Eugen Gerstenmeier hat dieses Werk ja vollbracht. Jeden Tag einen Bibelabschnitt. Und da ist das Wunder geschehen. Sie müssen das mal lesen in den Briefen von Helmut James Graf von Moltke. Er hat zu einem lebendigen Glaubensverhältnis mit Jesus gefunden. Das macht nur das Wort Gottes. Das kann kein Mensch machen. Das Wort hat so gewirkt. Und als er seiner Frau vor dem Todesurteil, vor dem Vollzug, vor der Hinrichtung, den letzten Brief schreibt, sagt er, der ganze Saal hätte toben können, der Vorsitzende des Volksgerichtshofs Freisler hätte brüllen können, es hätte mir nichts gemacht. Die Wände hätten wackeln können, ich hatte einen Frieden und ich erlebte, was Gottes Wort mir sagt. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Nur Jesus gibt uns in den schweren Lebensführungen diesen Frieden. Und diesen Brief muss man gelesen haben. Der gehört in jedes Schulbuch. Weil das ist das Wichtigste, was wir einer jungen Generation mitgeben können. Wenn sie die ganze Welt gewinnen, ist das weniger als das, was das Wort Gottes gibt, in dem Christus Frieden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig und getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und so kommen dann die Jünger wieder zurück und sie kommen gleich hinunter, wo ein Vater verzweifelt sein Kind bringt. Eine ganz schreckliche Krankheit, Mundsucht steht da, das ins Feuer und Wasser fällt. Und der Vater ganz verzweifelt sagt, die Jünger konnten nichts, aber Jesus, du musst doch helfen. Es ist so, wir können nichts, aber Jesus kann. Und das ist das größte Zeugnis, das wir in diese Stadt Berlin hineinrufen dürfen, das Ihnen heute gilt, wage es mit Jesus, was deine Not auch sei. Erlebe das, wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Das ist eigentlich die Übersetzung des Wortes, befiehl dem Herrn deine Wege. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Herr, ich stehe in deiner Hand und kann nicht mehr selber. Und ich will mit dir sein und du musst gehen. Und dieser Petrus hat ja in seinem zweiten Brief, den er geschrieben hat, noch einmal angeknüpft an dieses wunderbare Erleben auf dem Berg. Wir haben seine Erscheinung gesehen. Und dann sagt er, wir haben desto fester das prophetische Wort, das große Gotteswort, das unser Weg beleuchtet als ein Licht auf unserem Weg. Auch in der Dunkelheit deines Lebens leuchtet dieses Licht wunderbar hell. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir sehen die Grenzen unseres Erkennens. Wir halten uns an die sichtbaren Dinge, die vergehen. Und unsere Augen sind geblendet von einem Flitterwerk dieser Welt. Und wir können dich nicht erkennen, aber wir können hören. Und das Wunderbare ist, dass du das schenkst, dass wir dich immer mehr erkennen und wir wollen immer mehr deine Liebe erkennen. Dein Erbarmen, deine Erlösungskraft, je mehr uns auch diese Welt bedrängt, je mehr die Not um uns her uns belastet, wollen dich immer tiefer erkennen und hineindringen in deine göttliche Kraft und erleben, wie du in unserem sterblichen Leib wunderbar wirkst. Wir haben viele Wunder mit dir erlebt. Aber auch da, wo wir deine Wunder nicht so erlebt haben, wie wir sie gewünscht haben, bist du uns immer größer geworden. Wir können nur danken. Es hat nichts gefehlt und wir haben keinen Mangel gehabt. Herr, wir bringen jetzt auch alle die zu dir, die ganz besondere Not haben. Auch jetzt in dieser Stunde, dass sie das vor dir in deinem Lichte klären können und deinen Frieden bekommen. Herr, wirke du das wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass dein Wort wahr ist und nicht trügt. Amen.